ARD.
Wir haben natürlich so den Fun-Faktor, Games und Fitness und so in dem Bereich. Da geht es schon darum, dass man auch irgendwohin abtaucht, es im Alltag entflieht. Und da ist dieser Begriff des Metaverse ein guter Begriff, weil er genau das beschreibt. Ja, beschreibt eine andere utopische Welt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel lernen möchte, wie ein Kran funktioniert, dann muss ich nicht in ein kompliziertes Metaverse irgendwo auf einem anderen Planeten abtauchen, sondern da reicht es eigentlich, wenn ich sogar sehr schematisch nur den Kran sehe, um die Physik dahinter zu verstehen, um es zu üben und zu lernen. Es gibt viele nützliche Cases in Virtual Reality, aber als Gesellschaft müssen wir immer wieder neu darüber entscheiden, ob wir tatsächlich noch mehr technologische Geräte brauchen und wofür wir sie dann auch tatsächlich einsetzen.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Korwes. Erinnern Sie sich noch an das Metaverse? An diese Vision, die Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor 3 Jahren beschworen hat. Die Vision einer virtuellen, dreidimensionalen Welt, in die wir vollständig eintauchen können und laut Zuckerberg eines Tages auch eintauchen werden. Er benannte sein Unternehmen schon mal in Meta um und löste damals einen Hype aus, in dem sich Faszination und Grusel mischten. Wie weit sind wir auf dem Weg zu einem Metaverse inzwischen? Wo ergänzen virtuelle Realitäten schon heute unsere echte Realität? Darum geht es jetzt in den Wissenswerten, pünktlich zur Republika, dem Festival für die digitale Gesellschaft hier in Berlin. Thomas Riedel wird dort auch auf der Bühne stehen. Er ist Tech-Journalist und beschäftigt sich in seinem Podcast Spatial Realities mit VR, AR und eben dem Metaverse. Er ist mir jetzt aus Köln zugeschaltet. Thomas Riedel, herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Berufsbedingt testen Sie ja immer wieder, was in virtuellen Räumen überhaupt schon möglich ist. Was war denn für Sie persönlich bisher das faszinierendste Erlebnis da?
Oh, also ich bin jemand, der nicht so sehr auf Achterbahn steht oder auf Schießen, sondern eher auf sehr persönliche Experiences, also Erfahrungen in VR. Und zuletzt hatte ich eine, das war ein Projekt der UN, da ging es darum, eine Familie in einem Land zu porträtieren, denen es nicht so gut ging. Und das ging ziemlich unter die Haut und dann waren meine Augen plötzlich feucht unter der VR-Brille. Das war sehr, sehr beeindruckend, weil man live vor Ort war. Das war krass. Und das war noch nicht mal besonders aufwendig produziert. Es war einfach eine tolle Geschichte.
Also Sie haben sich virtuell zu dieser Familie begeben und sich deren Leben angeschaut?
Genau, die haben einen dann ein bisschen mitgenommen durch die Stadt, die haben erzählt, wie es ihnen geht und man war einfach bei der Person und stand direkt vor ihr und hat ihr zugehört und das alleine hat schon gereicht.
Also eine ganz soziale Erfahrung letztlich im virtuellen Raum. Dieses Metaverse, über das wir sprechen, das meint ja letztlich so das Nonplusultra einer virtuellen Welt. Also eine vollständige, täuschend echte virtuelle Welt, in der wir uns alle als Avatare eben durch diese digitalen Räume bewegen, in der wir letztlich ja unser ganzes Leben leben könnten, oder?
Ich glaube, das ist das, was man so allgemein hin vermutet, was es ist. Aber ich vergleiche das sehr gerne mit dem Internet, in dem wir ja auch nicht komplett eingetaucht sind und leben. Auch wenn das andere vielleicht anders sehen. Aber wir sind eigentlich nicht komplett im Internet aufgegangen, sondern wir gehen heute immer noch in den Café, setzen uns dahin, liegen auf einer echten Wiese, gehen schwimmen, fahren Fahrrad. Und was auch immer da im Metaverse einmal passieren wird, das wird vielleicht immer mehr werden, aber es wird nie das ganze Leben sein. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Um sich das aber vielleicht doch noch mal ein bisschen besser vorstellen zu können, was denn manche, also ich höre schon raus, es gibt unterschiedliche Vorstellungen auch, was so ein Metaverse sein könnte. Aber um sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen zu können, was es zum Beispiel sein könnte, können wir uns ja mal kollektiv zurückerinnern an dieses Videospiel Second Life. Also das war Anfang der 2000er und ich glaube, das war für viele vielleicht auch so der erste Kontakt zu dem, was eben Avatare sind und was so virtuelle Welten überhaupt leisten könnten. Kann man das so vergleichen?
Ja und nein. Also es war sozusagen das erste Mal, dass es so einen richtigen Metaverse-Hype gab. Also viele Menschen, viele Medienleute vor allem, haben sich diese Webseite angeguckt und es war sehr dankenswert, darüber zu berichten, weil das eine ja bis dahin noch nie dagewesene Online-Welt war, in der so allerlei Dinge passiert sind. Und deswegen war das halt sehr bekannt. Ich würde aber behaupten, es war einfach nur eine Internetseite und es war zwar eine gut gemachte Internetseite, wo man herumlaufen konnte, für damalige Verhältnisse sehr gut gemacht, aber es war eigentlich auch immer noch relativ weit weg von einem Metaverse.
Genau, das soll ja letztlich auch den maximalen Grad an Immersion, eben an Eintauchen ermöglichen. Da gehören ja auch die Sinneswahrnehmungen dazu. Hören und Sehen funktioniert ja schon ganz gut, aber wie weit sind wir denn technologisch, wenn es zum Beispiel um Riechen oder Fühlen geht? Es gibt ja also schon Metaverse-Plattformen, die Decentraland zum Beispiel oder The Sandbox. Kann da denn mein Avatar zum Beispiel schon so das Gras unter seinen nackten Füßen spüren oder frischen Kaffee erschnuppern?
So ein bisschen wie in der Matrix, ne? Wo wir dann nicht mehr wissen, ist das Steak jetzt eigentlich echt oder nicht?
Genau.
I don't care, Hauptsache ich habe ein Steak. Ja, das wäre dann die Antwort in der Matrix gewesen. Also da sind wir tatsächlich noch sehr weit weg. Es gibt zwar ein paar Prototypen, Versuche, Geruch zu simulieren oder auch den Wind zu simulieren. Zum Beispiel gibt es hier in Köln Time Ride. Das ist eine Experience einer Firma. Was die machen ist, die setzen einen in eine historische Stadtbahn und dann fährt man in Virtual Reality mit der Brille auf durch das historische Köln. Und um den Wind zu simulieren, habe ich vor mir einen Ventilator, der mir ins Gesicht bläst.
Schön, so einen richtigen Oldschool-Ventilator.
Korrekt, also da ist einfach eine Düse, da kommt dann einfach Luft raus und das ist dann der Wind und das kommt dann ein bisschen schon so vor, wie wenn man durch Köln fahren würde. Sie haben Gott sei Dank den Geruch weggelassen. Aber was viel mehr immersiver ist, ist natürlich der Bahnfahrer, der Bahnführer, der vorne steht und im kölschen Akzent dann ein paar Witze macht. Nee, aber zurück zu dieser vollkommenen Immersion, wo man dann alles spürt, das ist technologisch tatsächlich sehr weit weg. Also es gibt zwar Versuche, aber dass wir so das irgendwie spüren, da müsste man dann vermutlich irgendwie direkt ans Gehirn ran. Da gibt es zwar auch schon Startups, die das versuchen, vor allem zum Beispiel Elon Musk.
Neuralink.
Genau, aber das ist natürlich auch extrem kompliziert, also wir schaffen es dort, mit einfachen Gedanken Hände zu bewegen oder Roboterarme zu bewegen oder auch schon zum Beispiel ein Computerspiel zu spielen, das 2D auf einem Computer läuft. Einfache Befehle ausführen können wir schon, aber dieses Gefühl, etwas an den Füßen zu spüren und dann soll sich das auch noch genauso anfühlen wie Gras, das ist tatsächlich noch richtig weit weg.
Bei Geruch habe ich gelesen, dass chinesische Wissenschaftler Schnittstellen entwickelt haben, die man so zwischen Nase und Mund auf die Haut aufkleben kann. Da sind dann irgendwelche Mini-Geruchsgeneratoren aktiv, die mit parfümiertem Paraffinwachs arbeiten. Wird aber anscheinend wohl ziemlich heiß, 60 Grad oder so, also wahrscheinlich nicht sonderlich angenehm. Aber das ist schon alles in Entwicklung, richtig?
Das ist in Entwicklung. Aber das gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Also es gibt auch einen Grund, warum wir im Kino zum Beispiel noch kein Geruchskino oder kein Geruchsfernsehen haben. Das sind immer so nette Dinge, mit denen kann man dann mal kurzfristig ein paar Millionen einsammeln von ein paar Investoren. Aber meiner Erfahrung nach schaffen solche Technologien eigentlich nie in den Mainstream.
Bislang brauchen wir ja für den Eintritt in die virtuellen Welten meistens diese 3D-Brillen auf der Nase. Da kommen ja auch immer wieder neue auf den Markt und die sind schon längst nicht mehr so schwer und klobig wie früher. Aber ich glaube, ein halbes Kilo bringen die schon noch an Gewicht. Und es wird auch den Usern immer noch schlecht, wenn sie die tragen. Weniger als früher, aber es kommt immer noch vor, diese berühmte Motion Sickness. Sind das Kinderkrankheiten, über die wir in ein paar Jahren gar nicht mehr sprechen werden, weil die abgestellt wurden? Oder brauchen wir irgendwann einfach diese Brillen gar nicht mehr?
Tatsächlich wird diese Motion Sickness uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich sag mal so ein paar Fakten, die das verdeutlichen. Zum Beispiel, unsere Augenabstände sind komplett anders und meist auch gar nicht symmetrisch. Und diese Brillen sind natürlich sehr symmetrisch, auch wenn man da ein bisschen was einstellen kann. Wenn dieser Augenabstand bei den Brillen nicht ordentlich eingestellt wurde, dann wird es einem schlecht. Und es gibt zum Beispiel Kinder, die haben sehr kleine Augenabstände und dann gibt es Menschen, die haben sehr große Augenabstände, wie zum Beispiel Männer. Und diese Brillen schaffen es zwar, eine immer größere Variable da zu haben, also immer mehr Augen abzudecken, aber es wird immer Menschen geben, bei denen das nicht zutrifft. Und darum wird es auch in Zukunft eigentlich immer so etwas geben.
Was ja dann auch letztlich verhindert, dass man von früh bis spät mit den Dingern auf der Nase unterwegs sein möchte. Ne?
Genau. Man will das, glaube ich, auch sowieso nicht. Jeder, der das mal ausprobiert hat, der wird merken, abgesehen vom Gewicht, das kann man trainieren. Also Nackenmuskulatur lässt sich trainieren. Das ist nicht so das Problem. Aber da passiert auch kognitiv etwas. Denn das Gehirn muss da eine ganz neue Art von Signal verarbeiten. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen den Augen und dem Display immer gleich. Wenn wir aber in der Natur herumlaufen, dann ist der Abstand zwischen der Natur und den Augen ja nicht immer gleich, sondern der eine Baum ist 5 Meter weg, da hinten ist ein Wald und dann ist da ein Fluss und eine Biene fliegt an mir vorbei Und dann kann das Auge sich entspannt immer wieder umfokussieren, während wenn das Auge zum Beispiel die ganze Zeit auf so einem Display gucken muss und sich eben nicht mal entspannen kann, dann strengt das sehr an. Das sind so Faktoren, an denen wird zwar gearbeitet, aber von solchen Faktoren gibt es noch sehr viel mehr, die zu einer wirklichen Ermüdung führen. Und deswegen, wenn man 2 Stunden lang durchgehalten hat, dann ist man tatsächlich richtig müde.
Was ist denn eigentlich aus dieser Idee geworden, dass man die Brillen durch Kontaktlinsen ersetzen könnte?
Ja, da gab es ein Startup, das hat es tatsächlich auch geschafft. Das hat es geschafft, die Mikroelektronik so durchsichtig und so klein zu machen, dass sie in eine kleine Kontaktlinse passte. Allerdings hat es dann aufgehört, weil sie gemerkt haben, sie hätten im Prinzip nochmal 1 Milliarde investieren müssen, um es noch weiterzuentwickeln. Und die haben sie da nicht gefunden. Mhm. Also ich glaube, die Technologie ist leider noch ein bisschen weg. Und man muss auch leider sagen, die Technologie, die man so eine kleine Linse packen kann, das wären dann halt einfach nur wenige Pixel Auflösung. Das geht nicht über einen Pfeil nach rechts oder Pfeil nach links dann hinaus oder 3 Wörter. Und das ist dann ein bisschen zu schwach, ehrlich gesagt.
Also Brillen bleiben uns erstmal erhalten. Jetzt klang es ja rund um den großen Metaverse-Hype 2021-22 so, als würden wir in ein paar Jahren quasi alle im echten Leben mit solchen Brillen eben durch die Straßen wandeln. Ich zumindest hier in Berlin sehe davon bisher aber nichts. Also wir hatten in der Zwischenzeit Masken über Mund und Nase, wir haben Knöpfe im Ohr, aber keine VR-Brillen, nirgends. War das eine krasse Fehleinschätzung? Wo liegen denn die Probleme, dass sich das anscheinend nicht durchsetzt?
Dass wir glauben, dass das tatsächlich so passiert, das ist eines der Probleme, die wir haben mit Technologie. Also es handelt sich hierbei um ein technologisches Narrativ. Also diese Narrative, auf die wir reinfallen und glauben, das ist dann tatsächlich so. Jetzt zum Beispiel gerade glauben wir, dass künstliche Intelligenz unser ganzes Leben irgendwie einnehmen wird und auch auf gar keinen Fall mehr weggeht. Daran glauben wir ganz fest und akzeptieren das dann, dass wir jetzt überall KI einsetzen. Also immer, wenn wir so einen Hype haben, dann gibt es so Narrative, die fördern diesen Hype. Und so war es auch beim Metaverse-Hype. Ein Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war dieser Hype, weil ich dachte, okay, ist das denn wirklich so? Also werden wir in Zukunft alle zum Beispiel im Metaverse sein? Und auf meiner Reise dahin habe ich dann Erstaunliches festgestellt, nämlich, dass es technisch erstmal gar nicht möglich ist und dass es einfach auch noch gar kein Metaverse gibt. Also die Definition des Metaverse, wenn man da mal im Internet nachguckt, was das sein könnte, gibt es da so viele Definitionen, die widersprechen sich eigentlich auch. Und wenn man etwas über das Metaverse lernen will, dann kann man praktisch nichts Schlechteres machen, als im Internet darüber zu lesen, weil man danach eigentlich eher verwirrt ist als aufgeklärt.
Aber auch von den Datenmengen, die da verarbeitet werden müssten, um jetzt zum Beispiel 100.000 Leute in diesem Metaverse in einen Raum zu packen und sich begegnen zu lassen und so, das sind ja auch Größenordnungen, an die ist auch nicht zu denken, oder?
Momentan noch nicht, nein. Also man muss sich das so vorstellen, es ist ja auch nicht nur so, dass man wie zum Beispiel bei einem YouTube-Video einfach nur ein 2D-Fenster vor sich hat, in dem dann, lassen wir das mal Full HD sein, in einer 1080p-Auflösung, also so wie es ein normaler Fernseher heute kann, da was sieht, ja, dann kann man das mit einer normalen Internetleitung locker streamen. Wenn wir jetzt mal eine ganz hoch aufgelöste Sendung sehen in 4K, dann ist das auch schon einigermaßen schaffbar, aber haben die Dörfer schon teilweise Probleme, das zu streamen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man im Metaverse unterwegs wäre oder heute in einer VR-Umgebung, die gestreamt wird und wo Daten reinkommen, dann wäre das 5-mal so viel Daten, mindestens. Und das schafft einfach kaum eine Leitung heutzutage. Und die Geräte haben es auch schwer, das zu verarbeiten. Also da muss einfach noch ein bisschen was passieren. Man könnte ein bisschen tricksen, indem man nämlich die Leute nicht, so wie man es heute auch bei Online-Games macht, nicht alle in einen Raum packt, sondern in Instanzen oder sie so weit voneinander entfernt, dass die einen nicht sehen. Dann ist es ein bisschen einfacher, aber es ist tatsächlich noch nicht so einfach, mit den heutigen Datenverbindungen so ein Metaverse herzustellen.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Tech-Journalisten Thomas Riedel über virtuelle Realitäten, Metaverse und sonstige Zukunftsnarrative. Also der Hype ist abgeflaut, es ist ruhiger geworden ums Metaverse, aber Konzerne, die großen Konzerne arbeiten ja weiter dran, pumpen auch nach wie vor Milliarden in die Entwicklung entsprechender Technologien. Und es gibt ja durchaus auch Einsatzbereiche, allen voran, Sie haben es schon angesprochen, der Gaming-Bereich. Da haben so immersive Welten ja eine große Faszination nachvollziehbarerweise, aber auch in der Arbeitswelt, Stichwort Industrial Metaverse. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Unter Industrial Metaverse kann man sich im Grunde eine Fortführung der Idee der Industrie 4.0 vorstellen. Das haben vielleicht manche da draußen schon gehört. Also die intelligente Verknüpfung aller Maschinen, die bei mir in der Fabrik stehen, sodass ich dann nachgucken kann, wie lange läuft die Maschine, wie ist ihr Energieverbrauch, wie effizient ist sie, zeigt sie vielleicht schon Spannungsspitzen und hat den nächsten Defekt. Das war das, was man mit Industrie 4.0 so ein bisschen verband. Das wurde jetzt im Prinzip mit dem Industrial Metaverse weitergeführt. Also Metaverse, irgendwas mit 3D, vereinfacht gesagt. Das heißt, wir haben jetzt hier plötzlich noch eine räumliche Information zusätzlich dabei.
Also ich könnte zum Beispiel, ich habe eine Fabrik und da packe ich eine neue Maschine rein und könnte jetzt die Schulungen meiner Mitarbeiter im virtuellen Raum veranstalten. Aber das würde ja voraussetzen, dass ich erstmal jemanden mit einer 360-Grad-Aufnahme beauftrage, eben dieser Maschine in der Werkhalle, dass er erstmal einen sogenannten digitalen Zwilling erstellt, den ich mir dann virtuell mit meinen Mitarbeitenden anschauen kann, um diese Schulung durchzuführen, richtig? Das kostet wahrscheinlich auch erstmal ordentlich Geld.
Also wenn ich es tatsächlich über so 3D-Imaging mache, also ein 3D-Foto von der Maschine mache, dann wäre das wahrscheinlich relativ teuer. Im besten Fall wurde diese Maschine bereits am Computer geplant und gebaut. Also man plant natürlich vorher schon irgendwie so eine Maschinenbauer-Maschine vor, braucht die Daten, um in der CNC-Fräse die einzelnen Bauteile dieser Maschine zu fräsen, um sie dann zusammenzusetzen. Das heißt, eigentlich sind die Daten, die digitalen Daten schon da und man muss die nur noch zu so einem digitalen Zwilling umbauen. Auch das ist nicht völlig billig, das stimmt, noch, denn da wird die Technik auch immer besser. Das Schöne ist, dass da gerade an Standards gearbeitet wird, die es viel einfacher machen sollen, diese Maschinen dann, die digitalen Zwillinge, ins Metaverse zu holen. Allen voran arbeitet da zum Beispiel Nvidia dran. Die kennt man für gewöhnlich als Hersteller von Grafikkarten. Die haben ein sogenanntes Omniverse gebaut, also eine Plattform, auf der man 3D-Daten hochladen kann. Die werden dann konvertiert und die kann man dann benutzen, um da zum Beispiel einen digitalen Zwilling draus zu machen oder die in so einem Industrial Metaverse in so einer digitalen Fabrik aufzustellen. Und das Coole ist, da kann ich tatsächlich dann auch Knöpfe drücken und Sachen simulieren. Und zwar physikalisch korrekt. Und dann fängt das natürlich an, interessant zu werden. Das heißt, sehr teure Maschinen stehen in irgendwelchen Fabrikhallen, sind natürlich im Dauereinsatz. Aber irgendwann muss ich meine Azubis daran ja auch ausbilden. Wenn ich dann einen digitalen Zwilling davon habe, dann setze ich den die Brille auf, gehe in diese virtuelle Fabrikhalle und kann an physikalisch korrekten simulierten Maschinen lernen, wie das funktioniert. Noch ein toller Effekt dabei ist, dadurch, dass die richtige Größe haben und ich mit meinen Händen tatsächlich diese Maschine im virtuellen Raum auch anfassen kann, trainiere ich tatsächlich auch so etwas wie Muscle Memory. Ja, also ich kann tatsächlich die richtigen Bewegungen machen, die ich an so einer Maschine machen kann.
Ja, wenn man ein bisschen recherchiert, also in der Industrie gibt es ja echt viele Fallbeispiele für. Da scheint das tatsächlich Fuß zu fassen als Anwendung, ne?
Ja, immer dann, wenn etwas sehr teuer ist oder wenn etwas sehr selten ist oder auch gefährlich ist, dann bietet sich das an, mit so einem digitalen Zwilling zu arbeiten. Und dann lohnt es sich auch, diesen digitalen Zwilling zu erstellen. Und da die Technik immer besser wird, werden auch immer einfache Cases simuliert. Also zum Beispiel kann man zum Beispiel lernen, wie man so einen Fabrikkran benutzt. Ja, das ist physikalisch tatsächlich trivial, das zu simulieren. Und dann bekommt man aber in echt, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, so einen großen Apparat, den man braucht, um so einen Kran zu steuern, umgehängt. Und der ist dann mit der VR verbunden. Und dann kann ich an diesen echten Knöpfen, während ich die VR-Brille auf habe, lernen, einen virtuellen Kran zu steuern. Das funktioniert sehr gut.
Es gibt ja auch eine ganze Reihe anderer Anwendungen. Also wenn man sucht, ist man echt erstaunt, wo überall virtuelle Realitäten doch schon eingesetzt werden. Zum Beispiel, man kann bisher noch ungebaute Wohnungen besichtigen. Es gibt jede Menge VR-Pornos. Es gibt Kampftrainings für Soldaten. Es gibt Anti-Höhenangst-Training. Man kann mit bereits verstorbenen Verwandten in einem Raum virtuell miteinander sprechen. Also der Markt ist groß, der wächst auch, aber es sind oft sehr konkrete Anwendungen, wo ich mich auch zeitlich eben sehr begrenzt in die virtuelle Welt begebe. Stehen sich da quasi auch so zwei Schulen gegenüber? Also die einen, die mit virtuellen Realitäten so Fantasiewelten erschließen wollen und die anderen, die sagen, nee, wir müssen hier gucken nach einem ganz konkreten Nutzen?
Ja, also wir haben natürlich so den Fun-Faktor, ja, also so Games und Fitness und so in dem Bereich. Da geht es schon darum, dass man auch irgendwohin abtaucht, also im Alltag entflieht. Und da ist dieser Begriff des Metaverse ein guter Begriff, weil er genau das beschreibt. Ja, beschreibt eine andere utopische Welt woanders. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel lernen möchte, wie ein Kran funktioniert, dann muss ich nicht in ein kompliziertes Metaverse irgendwo auf einem anderen Planeten abtauchen, sondern da reicht es eigentlich nur, wenn ich sogar sehr schematisch nur den Kran sehe, um die Physik dahinter zu verstehen, um es zu üben und zu lernen. Also da gibt es schon Unterschiede. Wir haben ja nicht nur Virtual Reality, virtuelle Realitäten, wir haben auch Augmented Reality, erweiterte Realitäten und Mixed Reality und noch ein Begriff zur kompletten Verwirrung, Spatial Computing, das durch Apple eingeführt wurde, was nochmal eine Komponente hinzufügt, die es nicht unbedingt einfacher macht, das alles zu verstehen.
Ja, also genau, auch die Geschäftsmodelle teilen sich da ja so ein bisschen in zwei Lager. Also Zuckerberg ist ja da mehr so auf diesem Fantasiereise-Trip. Ein Facebook-Manager hat auch den schönen Ausdruck von Metaworld versus Meatworld, also der fleischlichen Welt, fand ich ganz hübsch geprägt. Und Apple scheint ja mehr auf diesen Ansatz zu setzen, auch mit ihrer Brille, die sie dieses Jahr eingeführt haben, 3D-Brille, von diesem Spatial Computing, was sie gerade erwähnt haben, ne? Dass man eben den User nicht in virtuelle Realitäten entführt, sondern vielmehr die virtuelle Welt in die reale Welt bringt. Da gibt es auch so einen Trailer zu dieser Brille, wo man dann einen Mann sieht, der eigentlich gerade seinem Sohn einen Toast schmiert, parallel aber über seine Brille in irgendwie ein Surfbrett oder sowas designt und seine E-Mails abruft und gleichzeitig aber auch einen Ball zurückschießt, den ihm sein echter Sohn in der echten Welt gerade zuschießt. Das würde mich ja alles kognitiv schon komplett überfordern. Aber das ist ja mehr so der Ansatz, beide Welten eben miteinander zu vermischen und eben nicht abzutauchen in einer fremden Welt, richtig?
Ja, man kann auch zweifeln, ob der Mann tatsächlich so multitaskingfähig ist.
Ich habe gestaunt.
Und ob er dann tatsächlich auch ein wunderschönes Surfbrett sein kann, während er gleichzeitig noch ein Brot schmiert. Das mag ja zu bezweifeln sein. Vielleicht muss man das nochmal aus der Perspektive von Apple betrachten, die ja immer sehr nutzerorientiert arbeiten. Also da ist ja sozusagen das, was für den Nutzer nützlich ist, steht da an oberster Stelle. Während man Facebook nicht unbedingt vorwerfen kann, dass sie das immer tun. Ja, also sie sind eher daran bedacht, die Leute so lange wie möglich, auf Teufel komm raus, an ihr Netzwerk zu binden. Und entsprechend unterscheiden sich dann auch die Arten, wie sie dann versuchen, diese virtuellen Welten zu designen. Und Apple hat gesagt, okay, wir haben ein großes Ökosystem bereits. Ja, wir haben den Mac, wir haben die iPhones, iPads. Und was die Leute dort machen, das könnten wir doch eigentlich nochmal auf ein neues Level heben, versuchen, etwas in diesem 3D-Raum dem User zu ermöglichen. Und das ist dieses Spatial Computing. Und dieser Raum ist auch nicht dann auf einem anderen Planeten, sondern das Spannende ist, dass Apple einem erstmal tatsächlich die gewohnte Umgebung sieht. Ja, also ist man im Büro, dann sieht man das Büro erstmal und dann versucht Apple dort hinein etwas zu projizieren, was einem nützlich ist.
Ja, da werden dann die E-Mails zum Beispiel eingeblendet oder ein Film, den man schauen will.
Genau, ja.
Wo ich mich allerdings fragte, ist die grundsätzliche Frage da nicht eigentlich, nicht, ob man das alles technologisch ermöglichen kann, sondern ob wir das brauchen. Im Gaming kann ich den Reiz total nachvollziehen. Aber müssen wir wirklich eine virtuelle Welt haben, in der wir dann, während wir eben eine Stulle schmieren, auch unsere E-Mails beantworten?
Das ist genau die Frage, die wir zu beantworten haben als Gesellschaft. Das ist jetzt nicht so, dass da würde ich auch sozusagen, selbst wenn ich mich damit auskenne und zu Hause auch mehrere VR-Brillen habe, sage, dass diese Frage schon beantwortet sei. Es gibt viele nützliche Cases. Aber als Gesellschaft müssen wir immer wieder neu darüber entscheiden und uns auch darüber austauschen, ob wir tatsächlich noch mehr technologische Geräte brauchen und wofür wir sie dann auch tatsächlich einsetzen. Ein TikTok in VR brauchen wir nicht. Sag jetzt mal ganz persönlich meine Meinung so dazu. Denn wir brauchen nicht noch eine andere digitale Welt, in der wir abtauchen und uns nicht um die Welt kümmern. Während wenn ich als Arzt eine Operation in VR vorbereiten kann und die Operation dann schneller, besser und verträglicher für den Patienten ist, dann finde ich, dann hat die Technologie durchaus Berechtigung. Und das ist ganz spannend, dass diese Technologie auch, wie jede andere auch, wie KI, wie Social Media, wie Computer, wie Autos, seine Vor- und Nachteile hat, seine Probleme hat, seine Schwierigkeiten hat, obwohl sie natürlich auch sehr große Verlockungen mit sich bringt. Und wir fangen gerade an, also schon seit 40 Jahren sprechen wir darüber, aber jetzt erstmals wieder mehr, weil die Brillen sozusagen auch für das gemeine Volk verfügbar sind und erträglich sind, uns genau darüber auszutauschen.
Jetzt lockt mit dem Metaverse aber auch die Aussicht auf einen potenziell großen Markt, was ja auch ein Grund mehr ist, dass die Konzerne die Idee dann trotzdem auch vorantreiben. Um mal zwei Zahlen zu nennen, 2022 sollen von der Gaming-Szene im Metaverse 50 Milliarden Dollar für sogenannte Skins ausgegeben worden sein, also für Klamotten, die man da seinem Avatar zum Beispiel anzieht. Mhm. Und die Agentur Bloomberg, die rechnet damit, dass in diesem Jahr im Metaverse 800 Milliarden Dollar umgesetzt werden. Es wird auch schon mit digitalen Ländereien im Metaverse gehandelt, als Geldanlage. Das macht es ja dann doch wieder attraktiv für die großen Player wie Meta, Apple, Google, Microsoft, da eben Geld reinzustecken. Und wird es dann letztlich vielleicht so laufen, wie es auch beim Internet in 2D war, dass alle Macht über Markt und Daten und so weiter bei eben diesen großen Playern zusammenlaufen wird?
In der Tat sind das ja alles keine Firmen, die nur die Welt verbessern wollen und retten wollen und das alles nur zum Wohle der Menschheit machen, sondern es muss einem immer klar sein, dass wenn man so Sprüche, so Narrative hört, wie in Zukunft werden wir alle im Metaverse leben, dann kommt das von einer Quelle, die damit Geld verdienen will. Und beim Thema Metaverse und VR, da wird das einmal relativ schnell klar, wenn man zum Beispiel noch folgende Zahlen kennt. Die iPhone-Verkaufszahlen zum Beispiel sind leicht rückläufig. Es können einfach nicht noch mehr iPhones verkauft werden, weil es einfach nicht unendlich viele Menschen auf dem Planeten gibt.
Es gibt schon genug, aber...
Es gibt schon genug, es werden auch immer mehr. Aber da hat sich der Markt erschöpft. Und dann muss sich natürlich so ein Konzern auch fragen, okay, was machen wir denn als nächstes? Ja, wir müssen ja unseren Aktionären Growth präsentieren. Ja, Wachstum, unendliches Wachstum. Und so sind die gezwungen, das Geld, das sie verdienen, die vielen, vielen Milliarden, die sie ja tatsächlich in bar auf dem Konto liegen haben, irgendwo zu investieren, von dem sie dann denken, damit können sie wieder Geld verdienen. Und das in dem Fall jetzt zum Beispiel eine VR-Brille, eine Technologie, von der wir noch nicht richtig wissen, ob sie tatsächlich das nächste große Ding wird. Und auch Meta hat das zum Beispiel gemacht. Man weiß, Meta hat im Prinzip keine eigenen Plattformen, sondern ist abhängig von anderen Plattformen. Ja, ihre Apps laufen auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel dem iPhone oder Android von Google. Und als 2020 Apple und Google die Regeln für das Schalten der Werbung und für das Sammeln von Informationen verschärft hat, hat Meta laut eigenen Angaben bis zu 10 Milliarden Dollar an Umsatz eingebüßt. Deswegen. Das heißt, Meta ist sehr abhängig von solchen Plattformen. Und indem sie jetzt gerade eine eigene Plattform bauen, die Horizon OS-Plattform, als Metaverse, wollen sie sich unabhängig machen von den Plattformen, auf denen sie bereits stattfinden. Natürlich, um Geld zu verdienen, um dort die Schraube noch enger zu ziehen, um auch mehr Geld rauszupressen.
Aber wenn da so viele Milliarden in die Entwicklung und letztlich auch ins Marketing fließen und Marketing ja so stark darin ist, Bedürfnisse zu wecken für Dinge, die wir früher ja nicht brauchten, haben wir da als Gesellschaft wirklich, sitzen wir da trotzdem am längeren Hebel, um mit entscheiden und mitgestalten zu können, was wir brauchen und wie es laufen wird?
Da bin ich leider, ich würde gerne gute Nachrichten dabei haben, aber da bin ich mittlerweile ziemlich deprimiert. Also wir zeigen nicht gerade, dass wir eine sagenhafte Medienkompetenz haben und jeder Verlockung mit Leichtigkeit entsagen. Das sieht man zum Beispiel an dem Erfolg der sozialen Netzwerke, das sieht man an Erfolgen wie TikTok, wo sich unsere ganzen jungen Menschen gerade hart abhängig von machen. Wir haben da ehrlich gesagt nicht die Kompetenz, das tatsächlich richtig einzuschätzen und den ganzen Quatsch nicht mitzumachen. Wir sollten eigentlich wesentlich restriktiver mit solchen Technologien umgehen als Gesellschaft. Und deswegen ist es auch sehr schön, was die EU gerade macht. Die EU hat angefangen, Technologie mal so richtig zu regulieren. Und mit dem Digital Services Act und Digital Markets Act rückt sie den großen Konzernen so langsam auf den sehr dicken Pelz, um diesen wilden Wachstum, den sie über die letzten Jahrzehnte im technologischen Bereich vollzogen haben, einzuschränken.
Ist das Metaverse denn für Sie persönlich eigentlich eine positive, erstrebenswerte Vision oder was, wo Sie sagen, bloß nicht?
Ich persönlich mag es, in Gedanken zu schwelgen und zu fantasieren, wie wir die Welt besser machen könnten. Das ist etwas Urgutes am Menschen, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn. Das hilft uns, Fantasie aufzubauen, das hilft uns, Energien aufzubauen. Und man kann auch Utopien tatsächlich so bauen, dass sie den Menschen nützen. Und das sollten wir, glaube ich, in Angriff nehmen. Und wenn man nicht aktuell Metaverse höre, denke ich vor allem an große Gewinne für den Meta-Konzern. Aber eigentlich sollten wir daran denken, wie wir vielleicht mit so neuen Technologien tatsächlich Probleme der Menschheit lösen könnten. Also, dass wir Menschen mit Behinderungen zum Beispiel besser integrieren können. Dass wir effizienter werden, dass wir nicht so viel Energie brauchen. Dass wir statt nach New York zu fliegen, um eine halbe Stunde eine Mietarbeit zu wohnen, das Metaverse benutzen. Und es gibt viele, viele Fälle, wo da durchaus positive Aspekte von solchen Narrativen sind. Aber uns fehlt dazu, Stichwort Zukunftskompetenz. Das ist die Challenge.
Thomas Riedl, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Tech-Journalisten Thomas Riedel, der sich auf Digitales, Virtuelles und Metaverses spezialisiert hat, neueste Entwicklungen in seinem Podcast Spatial Realities bewertet und Referent auf der diesjährigen Republika ist. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.